Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit André Hatting.
Der Hermannplatz in Berlin-Neukölln, der ist jetzt echt keine Schönheit, aber er hat immerhin auf seiner Kreuzberger Seite eine kleine Perle zu bieten, das Karstadt-Gebäude. Da gibt es nicht nur eine der größten Delikatessabteilungen der Stadt. Das Ganze ist auch historisch interessant, denn in den goldenen 20ern verströmte das Gebäude als imposantes Art Deco Glanz und Gloria. Und genau dorthin möchte eine österreichische Immobilienfirma wieder hin. Aber nicht nur Karstadt, sondern gleich den gesamten Hermannplatz will sie neu gestalten. Weniger Verkehr, mehr Platz für Straßen, Cafés, Bänke und Bäume. Ja, das klingt vielleicht erstmal gar nicht so schlecht, aber viele Anwohner sind davon überhaupt nicht begeistert. Und Manfred Götzke hat mal nachgeforscht, warum das so ist.
Unterwegs mit Bachmann Wadaspi und Gerhard Voss. Der eine Student der Iranistik, der andere Rentner. Beide Neuköllner. Wir schlendern über den Hermannplatz. Er ist auch an diesem verregneten Vormittag voll. Alle 3 Minuten kommt ein neuer Schwall von Menschen aus den U-Bahn-Schächten. Manche hetzen weiter, andere holen sich an den Marktständen Gemüse, Brot oder Falafel-Sandwiches.
Das ist einer der belebtesten Orte, die es halt hier so ein bisschen gibt. Und halt ein Treffpunkt für unheimlich viele Leute, halt, die halt seit Jahren hier wohnen und das so ein bisschen auch eher als ihr Zuhause ansehen.
Wenn jemand den Wandel, die Gentrifizierung im Kiez genau beobachtet, dann Voss und Wadaspi. Die beiden Neuköllner haben die Initiative Hermannplatz gegründet, die sich gegen den Neubau des Karstadt-Gebäudes und die Neugestaltung des Platzes wendet. Vermutlich vergeblich. Die Sanierung der vom Platz abgehenden Karl-Marx-Straße ist schon fast abgeschlossen. Hier sollen nun Straßencafés, Kultureinrichtungen und Hostels noch mehr Touristen und Kreative ins Viertel locken. Bald ist der Hermannplatz dran.
Da war das Motto von Anfang an jung, bunt, erfolgreich, was für meine Begriffe klar definiert, worum es da ging. Es ging darum, dass die Alten mehr oder weniger verschwinden, dass die Armen verschwinden und dass die Nicht-Erfolgreichen verschwinden. Da sind sie halt fest dabei und ich denke mal halt, dann bietet das hier so ein bisschen so den grünen Abschluss.
Den Karstadt am Hermannplatz möchte der Besitzer, die Signa-Gruppe des österreichischen Multimilliardärs René Benko, abreißen und durch einen Monumentalbau im Art-Deco-Stil der 20er Jahre ersetzen. Dort will der Investor neben dem Warenhaus noch Büros und möglicherweise ein Hotel reinsetzen. Wadaspi und Voss befürchten, dass der Investor auch Einfluss auf die Gestaltung des Platzes nimmt.
Keiner von uns in der INI würde bestreiten, dass der Platz Blumen bräuchte, vielleicht ein paar Sitzplätze, dass man hier tagtäglich einfach seine Zeit auch gerne verbringt. Wir sehen ein Riesenproblem darin, wenn privaten Unternehmen öffentliche Platzgestaltungen übernehmen. Aus anderen Städten kennt man London, Paris, New York, die großen Städte, wo stadtzentrale Plätze mehr oder weniger privatisiert werden.
Wir gehen weiter zu den Marktständen. Sie sind von allen Seiten umringt von Verkehr. Richtig gemütlich einkaufen kann man hier nicht. Doch die Karstadt-Kunden und die umsteigenden U-Bahn-Fahrgäste sorgen trotzdem für ein gutes Geschäft, meint einer der Händler. Seit 15 Jahren betreibt der Mann, der seinen Namen nicht nennen mag, ein Krebsstand, in dem man auch Kaffee und frisch gepressten Saft bekommt.
Natürlich haben wir Angst, falls hier Baustelle wird und wenn hier umgebaut ist, dann sind wir auch hier weg. Ich weiß nicht, wo wir dann hin sollen.
Die Mitstreiter der Initiative von Wadaspi und Voss haben inzwischen 1400 Unterschriften gegen den Karstadt-Abriss gesammelt. Und auch einige Politiker auf ihrer Seite, zum Beispiel Florian Schmidt. Der Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg hatte die Signa-Pläne durch einen Vermerk vorerst gestoppt. Erst nachdem sich der regierende Bürgermeister Michael Müller persönlich in die Diskussion eingeschaltet hatte, zeigte sich Schmidt gesprächsbereit.
Ich führe Sie so im Eiltempo durch. Ja, das so, wo es ist, wissen Sie, glaube ich.
8 Kilometer entfernt, im Hauptsitz der Signa-Gruppe im Charlottenburger Upper West Tower, scrollt Timo Herzberg durch eine PowerPoint-Präsentation. Der Deutschlandchef von Signa hat sie für eine Bezirksverordnetenversammlung erstellen lassen. Sie soll helfen, die Sorgen der Anwohner zu zerstreuen. Denn der Abriss und Neubau des Gebäudes am Hermannplatz ist zurzeit das wichtigste Projekt von Signa in Deutschland.
Uns hat es auch schlicht begeistert zu sehen, was dort mal stand und leider durch die Nazis in den letzten Kriegstagen 1945 gesprengt worden war. Der Wiederaufbau mit einer starken Anlehnung an diese Art Deco-Elemente, das hat uns schlicht begeistert.
Herzberg schwärmt von Lichthöfen und der Aussichtsterrasse, die künftig Besucher aus ganz Berlin nach Neukölln locken soll.
Dort haben sie aus einer Höhe von rund 35 Metern einen fantastischen Blick über die Stadt.
Eine Folie weiter ist in bunten Farben und verspielter Schrift aufgelistet, was alles in das neue Warenhausgebäude ziehen könnte. Das geplante Hotel, das bei den Anwohnern für Verdruss gesorgt hat, ist verschwunden. Dafür steht auf der Folie Wohnen und multikulturelles Ärztehaus. Signa hat auf die Kritik der Anwohner reagiert. zumindest auf dieser PowerPoint-Folie.
Wir stellen uns zahlreiche Dialogformate vor. Dort soll es zu verschiedenen Themen, Mobilität, Nutzungsmix, Workshops geben. Da kann jeder kommen und sich einbringen. Die Ergebnisse aus diesen Diskussionsveranstaltungen werden dann gesammelt und werden in die Planung mit einbezogen.
Für den Hermannplatz hat die Signa-Gruppe ebenfalls schon Ideen, auch wenn der Platz eigentlich öffentlicher Besitz ist. Weniger Verkehr und dafür Platz für Straßencafés, Bänke und Bäume.
Wir sind natürlich als Investor vor Ort von diesem Platz Hermannplatz kaum zu trennen. Es ist unsererseits letztendlich ein Angebot, dass wir unsere Kompetenz hier mit einspielen lassen können, dass wir am Ende eine Gesamtsituation schaffen, die aufeinander eingeht und miteinander kommuniziert. Wir wollen der Öffentlichkeit hier nichts wegnehmen. Wir wollen keinen Einfluss nehmen auf die Platzgestaltung, wenn sie von den Bürgern, wenn sie von der Verwaltung, der Politik nicht gewünscht ist.
Von seinem Büro im Rathaus Neukölln kann Martin Hiekel direkt auf die Karl-Marx-Straße blicken. Eine Baustelle verengt die Straße. Hier ist der Sanierungsprozess, der bald auch den Hermannplatz erfasst, schon voll im Gang. Der Neuköllner Bürgermeister ist ganz klar Befürworter einer Sanierung des Hermannplatzes.
Grundsätzlich finde ich es gut, dass der Hermannplatz insgesamt angefasst wird, weil er ist kein Ort des Wohlfühlens. Und für mich ist dabei entscheidend, dass der Eigentümer den Karstadt selber erhalten möchte. So. Abgesehen davon finde ich persönlich diesen alten Art Deco-Bau auch sehr attraktiv, aber das ist eine Geschmacksfrage.
Ob Signas Pläne allerdings genehmigt werden, ist noch offen. Denn der Hermannplatz liegt zwar in Neukölln und damit auf Hiekels Seite, das Warenhaus selber aber liegt schon in Kreuzberg und der dortige Baustadtrat Schmidt will das Projekt eigentlich verhindern. Sollte Signa aber seine Pläne verwirklichen dürfen, könnte Hiekel sich durchaus vorstellen, dem Unternehmen Mitsprache bei der Gestaltung des Hermannplatzes einzuräumen.
Den müssen wir ohnehin auch umbauen. Das würden wir natürlich immer in Absprache und mit Blick auf den Neubau am Hermannplatz selber aus des Karstadts machen.
An der Currywurstbude auf dem Hermannplatz haben es sich mittlerweile einige Rentner gemütlich gemacht. Auch Bernd Hasenkamp isst seine Pommes Mayo für 1,40. Er wohnt an der angrenzenden Urbanstraße und kommt fast jeden Tag her. Lauter Verkehr und Menschenmassen, die aus den U-Bahn-Schächten quellen, egal.
Die Anwohner sind nicht dafür, weil wir hier eine riesen Baustelle haben. Und das dauert etliche Jahre.
Gegenüber baut ein Gemüsehändler seinen Stand auf, stellt Kisten mit Tomaten, Kohl und Salat hin. Angesprochen auf die Sanierungspläne, winkt er nur ab.
Ich glaube an diesen Umbau nicht. Bis das Umbau gebaut wird, ich werde Rentner.
Seit Donnerstag ist der Berliner Mietendeckel beschlossene Sache. Also zumindest vom Abgeordnetenhaus mit Regierungsmehrheit beschlossene Sache. Ebenso klar war, dass die Opposition dagegen mit allen Mitteln vorgehen will. Und CDU und FDP haben jetzt auch verkündet, sie wollen klagen. Noch vor der parlamentarischen Sommerpause. Claudia van Laak ist unsere Berlin-Korrespondentin. Also dieser Berliner Mietendeckel, der ist ja bislang einzigartig in Deutschland. Und die Regierungsjuristen, die berufen sich dabei auf die Föderalismusreform. Danach sei, kurz gesagt, die Kompetenz für das Wohnungswesen vom Bund auf die Länder übergegangen. Also Berlin dürfe das so machen. Warum sehen die CDU und die FDP das anders?
Das ist ganz einfach, denn CDU und FDP sagen, Wohnungswesen bedeutet nicht Mietrecht. Und sie verweisen darauf, dass der Bundestag ja Gesetze zum Mietrecht verabschiedet hat. Stichwort Mietpreisbremse oder dann gab es eine Kappung der Modernisierungskosten. Und all diese Anstrengungen, die der Bundestag unternommen hat, um gegen steigende Mieten etwas zu tun, all diese bundesgesetzlichen Regelungen, die gelten ja jetzt in Berlin nicht mehr. Also heute noch nicht, aber vielleicht in 2, 3 Wochen, wenn dieser Gesetzentwurf, wenn das Gesetz veröffentlicht ist im Gesetzesblatt. Also das heißt, CDU und FDP sagen, mit diesem Mietendeckel hebelt das Land Berlin Bundesgesetze aus und dies sei verfassungswidrig. Das ist die Argumentationskette.
Also die beiden, FDP und CDU, die wollen erstmal vor das Berliner Verfassungsgericht mit ihrer Klage. Ist das dann die einzige Klagemöglichkeit gegen den Mietendeckel?
Es wird wohl eine zweite Klage geben und zwar dann direkt vor dem Bundesverfassungsgericht. Und zwar geht diese Klage dann aus von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion beziehungsweise von einem Teil der Fraktion. Da kennen wir noch keine Details. Ich habe da heute telefoniert, da hieß es aus der Fraktion, wir wollen abwarten, bis der Mietendeckel in Kraft ist und dann reden wir weiter. Aber es ist klar, es wird auch diese Klage geben und dann muss man sich das vorstellen wie zwei parallel laufende Klageverfahren. Einmal vor dem Landesverfassungsgericht und einmal vor dem Bundesverfassungsgericht.
Dieser Mietendeckel, der soll ja eigentlich die Mieterinnen und Mieter schützen. Stehen FDP und CDU jetzt so ein bisschen als Anwälte der Vermieter da?
Ja, das wird genau das Problem wohl werden für FDP und CDU. Wahrscheinlich für die CDU mehr als für die FDP. Berlin ist ja eine Mieterstadt. Also wenn wir uns angucken, wie viel Prozent der Berlinerinnen und Berliner wohnen denn in einer Mietwohnung, das sind 85%. Also in München sind es 10% weniger. Also andererseits, ja, die stehen jetzt für die Vermieter, aber das Problem ist ja, dass mit diesem Mietendeckel auch alle Vermieter gleichzeitig in Anführungsstrichen bestraft werden. Also dieser Mietendeckel, der gilt ja dann auch für gemeinnützige Vermieter, also für kirchliche Stiftungen, auch für Genossenschaften und gerade Wohnungsbaugenossenschaften, die stehen ja eher traditionell an der Seite der Sozialdemokraten und die wenden sich jetzt genau dagegen. Also wie das am Ende dann ausgehen wird, das wissen wir noch nicht.
Ja, und die Genossenschaften sollten ja ursprünglich auch ausgenommen werden von dem Mietendeckel. Ich frage jetzt nochmal nach, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, aber für welche Wohnungen gilt jetzt dieser Berliner Mietendeckel und für welche nicht?
Also von den Vermietern für alle und von den Wohnungen aus gesehen gilt er nicht für Sozialwohnungen. Und zweitens, er gilt nicht für Neubauten. Das heißt, das sind alles Wohnungen, die nach 2014 gebaut wurden. Die sind vom Mietendeckel ausgenommen. Mit Grund, denn Rot-Rot-Grün hat gesagt, wir brauchen Wohnungsneubau. Und wenn jetzt der Mietendeckel auch für die Neubauten gilt, dann würden sich vermutlich private Investoren zurückziehen und der Neubau würde drastisch zurückgehen. Deshalb gilt der Mietendeckel nicht für die Neubauten.
Wenn am Ende die Richter diesen Mietendeckel kippen, was bleibt dann Ihrer Einschätzung nach? Ein enormer Imageschaden für die Berliner Regierung oder doch ein Imagegewinn, weil sie immer so mutig war, gegen die explodierenden Mieten etwas Neues auszuprobieren?
Na, Rot-Rot-Grün würde bestimmt behaupten, Letzteres. Wir haben es wenigstens versucht und uns für die Mieter in der Stadt eingesetzt. Ich glaube, es wird genau darauf ankommen, wann diese Urteile kommen. Also das Datum für die Urteilsverkündung wird entscheidend sein. Die nächsten Wahlen zum Abgeordnetenhaus, die finden im September 2021 statt. Und käme jetzt ein Verfassungsgerichtsurteil mitten im Wahlkampf, also kurz vor dem Wahltermin, dann hätte das mit Sicherheit Auswirkungen auf das Wahlergebnis, je nachdem, wie das Urteil natürlich ausfällt.
Die Fraktionen von CDU und FDP im Abgeordnetenhaus wollen bis zur Sommerpause vor dem Berliner Verfassungsgericht gegen den gerade eingeführten Mietendeckel klagen.